Friendly Fires auf Flux FM. Wir haben 17 Uhr und 10 Minuten und bei mir im Studio sitzt Alexander Kühne. Schönen guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag.
Wir sprechen nochmal über die Düsterbusch Citylights Geschichte, die ja eigentlich Lugau Citylights heißen müsste. Und so heißt jetzt auch die Doku zum Roman quasi.
Die Doku zum Roman.
Sehr die läuft auf Arte am Sonntag. Düsterbusch Citylights, 2016 erschienen, ein Roman, der nochmal die Geschichte erzählte des Anton Kummer, dein alter Ego im Prinzip.
Ja,
kann man so sagen. Ja, der in Lugau bzw. in Düsterbusch im Roman einen kleinen Jugendclub eröffnet und in diesem formiert sich im Prinzip sowas wie eine Gegenkultur in der DDR. Treffen sich konspirative Kräfte zum Musikhören, aber auch zum Feiern. Und genau. In diesem Dorf, in diesem dörflichen Umfeld entstehen Partys, die quasi qualitativ genauso hochwertig sind oder gewesen sind, wie die in den großen Städten, wie die in Berlin oder in München oder vielleicht auch in Dresden oder Leipzig.
Behaupten zumindest.
Ja, das kann man behaupten. Ich selbst bin nicht dabei gewesen, du schon. Und du kannst mir das jetzt nochmal erklären. Zunächst nochmal herzlich willkommen bei Flux FM, Alexander Kühne. Tag.
Hallo.
Wir haben es gerade schon erwähnt, es ging im Roman um das, was du in deiner Jugend, in deinen jungen Jahren veranstaltet hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Aus diesen Erlebnissen hast du einen Roman zusammengezimmert und jetzt hast du quasi nochmal einen ganz merkwürdigen Schritt gemacht, hast nämlich, nachdem du das Ganze fiktionalisiert hast, gehst jetzt einen Schritt zurück aus der Fiktion wieder in die Realität und hast nochmal dokumentarisch gearbeitet mit einem Filmteam in Lugau und um Lugau herum. Wie kam es dazu?
Naja, es kam eigentlich darum, dass meine Freundin sozusagen, die hatte die Idee, daraus doch eine Doku machen zu lassen, weil es gab ja unheimlich viel Material. Also wir hatten einen Chronisten, den Frank Kiesewetter, der seines Zeichens Fotograf, der hat über 3000 Fotos gemacht, weil er auf jeder Party war. Wir hatten so Schmalfilmreste und sowas. Dann gab es von Auftritten von Sandow, gibt es aus diesem Film Flüstern und Schreien, gibt es Aufnahmen, also lebend Bilder, lebend Material. Und
Flüstern und Schreien war eine Doku, die sich auch mit diesem Phänomen schon beschäftigte,
die damals aber schon in den 80ern. Die End-80ern haben die SED-Genossen erlaubt, dass man über die Subkultur eine Doku macht, obwohl da dann auch ganz viel Staatsrock drin war. Aber die hatte schon so eine Originalität, diese Doku. Und da waren die auch in Lugau drehen eben. Und wurde abgestimmt, ich war dagegen, ich wollte nicht, dass die DEFA filmt, dann waren die Jungs ganz in Ordnung, die anderen haben gesagt, machen wir.
Ach ja, echt?
Ja, ja. Und dann kamen die zu uns und und dann ist da ein schönes Zeltkolorit entstanden. Und das ist da natürlich mit drin. Und dann war es natürlich so, dass dass der MDR, also seines Zeichens der Mitteldeutsche Rundfunk, das Buch gelesen hat und die haben sofort ja gesagt, würden wir machen, wenn Arte einsteigt. Arte ist eingestiegen und dann gab es die Doku, die Produktionsfirma Wilde Stein, die Produzentin Gwendolin, die hat das dann angeleiert und und dann wurde das ging das durch und wir haben das Geld bekommen, konnten die Doku machen.
Ja, interessant, weil du ja quasi dann ein Jahr nach der Veröffentlichung des Romans quasi mit den Dreharbeiten zur Doku ungefähr begonnen hast, oder?
So muss man
sich das vorstellen. Also plötzlich doch wieder nochmal rein in die Materie und nochmal zurückblicken auf eine durchaus spannende Vergangenheit.
Ja, schon, klar. Irgendwann ist dann auch mal gut mit den Rückblicken. Aber es ist... Das Interesse war da und ich hatte ihm gewisse Sachen auch noch nicht erzählt. Und dann war es ja auch ein sehr starkes Spannungsfeld auf diesem Dorf, ne, mit dem ganzen Widerstand, den man hatte. Und dann sind natürlich noch entscheidende Leute wieder zurückgekommen, wie Flake und Paul von Rammstein haben nicht gezuckt und sind wieder nach Lugau gekommen, Fettes Brot ist gekommen.
Ja.
Kai-Uwe Kohlschmidt von Sandow und einer der letzte Überlebende unserer ersten Punkband, Kotzübel. Und Teile des Jugendclubs, die geben natürlich alle Zeugnis ab, was passiert ist.
Und ich kann mir vorstellen, dass man da ja natürlich auch mal auf ganz andere Ergebnisse kommt, als wenn dann quasi die DEFA kommt Ende der 80er und sagt ja hier, wir machen jetzt einen Film innerhalb des Systems, der unter Umständen jetzt auch Kompromisse eingeht mit dem System. Das ist ja eine andere Geschichte erzählt in Flüstern und Schreien als jetzt in Lugau City Lights.
Ja, natürlich, die konnten natürlich nicht, Systemkritik war da natürlich keine drin in Flüstern und Schreien, aber es wird eine Szene gezeigt, die vorher gar nicht, die dann nicht existieren durfte sozusagen. Und und dann ist es natürlich auch ein Manifest gegen die Landflucht, würde ich sagen.
Ja, genau, das ist jetzt gerade das große Thema.
Ja, genau, weil damals, ich meine, ich bin ja auch abgehauen irgendwann, ne? Aber ich hatte auch wirklich so lange gearbeitet, ich konnte auch nicht mehr und da war alles gesagt.
Ja.
Aber ich finde auch, dass man, dass jeder junge Mensch nicht immer nur in überfüllten Großstädten sein Glück suchen sollte, sondern auch mal da, wo er hingestellt wird, mit Freunden zusammen was baut, ob das ein Club ist oder irgendwas anderes.
Ne? Ja, klar. Und unter Umständen wäre ja auch ein Ort wie der von euch damals erschaffene ein guter Motor für den Widerstand quasi gegen rechts zum Beispiel, wenn man in so ländlichen Gegenden unterwegs ist und ist da als Jugendlicher quasi auf sich alleine gestellt, ist man wahrscheinlich empfänglicher für so rechte Klicken. Weißt du, wenn da sonst nichts ist, als wenn du jedes Wochenende auch gute Bands gucken kannst und wenn du so ein kleines kulturelles Angebot hast.
Das ist richtig. Bei uns war es aber so, dass ja auch die Rechten kamen. Also okay. Es kamen ja auch Skinheads zu uns, die später auch alle wirklich gewaltbereit waren und gewalttätig auch, zum Teil aus Cottbus, die auch in einschlägigen Organisationen und Parteien dann auch waren, die vorher ganz liebe Punker waren und bei mir auf dem Teppich schliefen und dann wendete sich das Blatt. Aber bei uns ist da auch nichts vorgefallen. Wir haben auch immer versucht, ein unpolitischer Club zu bleiben. Mhm. Also das heißt, auch wenn der schwarze Block Flyer auslegen wollte, haben wir gesagt, machen wir nicht, weil wir genau wussten, wenn die Flyer auslegen, haben wir nächste Woche eine Horde Nazis auf dem Hals. Mhm. Deswegen ging es eigentlich um die Musik, um das Feiern der Musik und um den Spaß daran. Und das haben wir eigentlich auch ziemlich durchgezogen und Schlägereien gab es sehr, sehr selten.
Jetzt wird im Film auch deutlich, dass sowas in Berlin gar nicht möglich gewesen wäre, weil da das Netz der Stadt, also klar war es, gab den einen oder anderen Hinterhof im Prenzlauer Berg, wo die Leute auch völlig freaky waren und wo das auch durchgegangen ist und wo das auch funktioniert hat. Aber hier wäre die Stasi dem Ganzen schneller auf die Schliche gekommen, auf dem Land. Hat das länger gedauert, bis es gecheckt wurde? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, es gab ja diese Clubs, aber die waren natürlich stark FDJ-mäßig organisiert. Es gab ja die Insel der Jugend zum Beispiel in Treptow und so. Da spielten ja auch wirklich tolle Bands und so und auch regelmäßig. Mhm. Aber das hatte natürlich nicht diesen abgefuckten, das war stark organisiert und da, das war irgendwie was anderes. Bei uns war so eine ganz eigenartige Seele in diesem Laden. Und das lebte halt eben auch von diesem Dorf, ne? Und plötzlich war da ein großstädtisches Publikum oder ein Publikum, was sich einer Musik, die sonst auf dem Dorf nicht gehört hat, die man sonst nicht gehört hat, die sich darin verbunden fühlte. Und das hat diese Sache, wir haben ja manchmal nachts bis morgens gesessen und diskutiert danach und was man alles machen kann. Und wir waren alle völlig an, ne? Und
aber die Bevölkerung, also weil das ist ja ein klassisches Dorf gewesen, im Prinzip Lugau, mit klassisch. Alten Omas Absolut. Und Opas, mit die Omas. Da gerade noch ein bisschen Landwirtschaft machen, unter Umständen mit den letzten Kräften.
Und natürlich auch sehr viele auch Leute, die, es wird auch Teil der Doku sein, die, ich war ja der Einzige, der dann später da noch wohnte und ich wurde dann durchs Dorf eskortiert und so. Halt ein bisschen, das war schon diskriminierend zum Teil auch und ich hatte sehr große Widerstände.
Ja,
aber meine Mutter hat mich immer rausgeholt.
Und das heißt, dass das Dorf hat das mitbekommen und war jetzt auch nicht, hat das auch nicht gut geheißen unbedingt?
Nee, die meisten nicht. Die Jugendlichen aus dem Dorf sind zum Tanz gefahren. Also es gab ja so, ringsrum gab es ja überall so Tanz, ne? Was so klassischer Tanz, wo Roland Kaiser und sowas gespielt wurde, so Bands, die das nachgespielt haben, da sind die dann hingefahren. Die sind immer an uns vorbei, an der Kneipe vorbei.
Ach ja.
Und dann kamen die kamen alle von woanders.
Das ist ja geil, das ist ja die Dorfjugend rausgefahren aus dem Dorf und die Stadtjugend kam aufs Dorf.
Genau.
Ah, krass. Das ist ja abgefahren. Wie ist das jetzt nochmal gewesen, zurückzublicken? Gibt es dann doch nochmal, auch mit nochmal 3-4 Jahren mehr Abstand, nochmal so Erkenntnisse, dass man nochmal zurückblicken denkt, das war jetzt wirklich, das habe ich jetzt gar nicht mehr so wahrgenommen, dass wir...
Ja, naja, natürlich. Also erstens mal war es, diese Zeitreise war irgendwie... Erstmal hat man natürlich immer ans Saufen gedacht, schon vormittags, ne, weil man damals immer blau war. Das war eine prägende Erinnerung auch. Und dann war es eben auch so, dass man auch nochmal eine andere Beziehung zu seiner eigenen Vergangenheit bekommen hat, irgendwie durch diese Dreharbeit, durch die Gespräche mit den anderen. Schade war nur, dass eben die ganzen Kritiker von damals sich nicht äußern wollten, beziehungsweise also, gesagt haben, ach, das war doch alles ganz nett. Also Leute von der FDJ oder von der
Stasi Kultur vielleicht auch.
Und Stasi, die uns damals auch drangsaliert haben, ach, wir haben ja gar nichts oder wollten nichts sagen.
Ja.
Das war schade, also, es gibt kaum Gegenstimmen, aber trotzdem hat der Film was Homogenes dadurch bekommen auch. Mhm. Und es gibt auch keine Experten, darauf haben wir verzichtet, irgendwelche Einordner. Ne?
Ja.
Wir wollten ja anfangs Tim Evers, der Regisseur übrigens, hat großartige Arbeit gemacht. Wir wollten eigentlich in Einordner, in Subkulturen irgendwie einordnen.
Sonst das haben wir dann
drauf Universitätsprofessor, Soziologie
so
ungefähr,
oder so. Ja,
wie
ja,
das
ja.
oft so ist bei Dokus. Mhm. Ne? Und darauf haben wir verzichtet und dadurch ist auch was sehr Filmisches entstanden, weil die Kamerafrau Sabine Panossian, die hat auch toll gearbeitet. Und wir haben dann Reenactments. Nee, das kann man selber sehen.
Ich will nicht alles erzählen. Nicht zu viel verraten.
Nee. Und es gibt natürlich auch unheimlich viele Dorfszenen von damals, die wir geschickt eingebaut haben, wo man nicht weiß, ist es jetzt echt oder nicht.
Na, alles klar. Wir hören zwischendurch mal ein Stück Musik, das im Film vorkommt. Fugazi mit Waiting Room aus dem Jahre 88. Straight Edge Musik um 5:20 auf Flux FM.
In London oder München oder West-Berlin. Solche
Partys. Halt, stopp. Das war jetzt erstmal ein O-Ton. Lass uns den O-Ton aus dem Film noch hören vorher. Wir hören mal kurz rein. Das macht ja auch Sinn, irgendwie, jetzt diesen Ton erstmal abzuspielen.
In London oder München oder West-Berlin, solche Partys hat die nicht.
Fühlte sich auch mal an, als könnte das Konzert oder die Party die letzte sein. Und das feiern wir genauso.
Möglicherweise sind wir nächste Woche verboten.
In Berlin war alles überwacht und beobachtet und auf dem Dorf konnten wir machen, so was wir wollten.
Das war nicht mehr Luba und die DDR. Es war irgendwie so ein kleiner Planet, der sich um sich selbst drehte und wo man frei war.
Fugazi, fucked up, got ambushed, zipped in, heißt das. Ein Slang aus dem amerikanischen Militär, eine Abkürzung, die hier zum Bandnamen wurde. Alexander Kühne ist immer noch bei mir im Studio. Wir sprechen über popkulturellen Widerstand in der DDR. Den gab es in Lugau, das ist ein 500-Einwohner-Dorf in der Niederlausitz. Dort gründete Alexander Kühne mit Freunden in den 80ern den Jugendclub, der quasi im Zentrum steht, auch des Werkes Düsterbusch City Lights. Und jetzt ist ab dem Sonntag auf Arte eine Doku zu sehen und in der Mediathek, die sich nochmal dokumentarisch mit diesem Stoff beschäftigt. Aus einer reellen Geschichte wurde also zunächst fiktionales Material erschaffen und jetzt wird das Ganze nochmal umgedreht. Das verwirrt mich immer noch, diese Herangehensweise.
Ja, das ist auch ein sehr ungewöhnlicher Weg. Ne? Normalerweise gibt es ein Buch, dann gibt es einen Film, einen fiktionalen, aber eine Doku ist es schon eher sehr ungewöhnlich.
Ja. Aber ja. Den Club, wie lange gab es den schließlich noch? Nee,
den gibt es immer noch.
Den gibt es noch?
Ja, ja. Die haben vor allen Dingen, es gibt eine ziemlich gute Geschichte, weil wir wollten damals eine Wedding Present veranstalten, als die eine große Nummer waren, Ende der 80er, waren in den Indie-Charts ganz oben.
Ja.
Und dann hatte der Sänger, und das war, die lief offiziell über die DDR-Gastkonzert- und Gastspieldirektion.
Okay.
Und plötzlich haben die abgesagt. Ne? Wir hatten schon alle Karten gedruckt und es war natürlich, wir haben gedacht, natürlich die Stasi, wieder die Schweine haben da irgendwie was dagegen gehabt. Und dann hieß es, der Schlagzeuger hätte Sehnenscheinentzündung gehabt und das stimmt auch.
Mhm.
Und um die Sache kurz zu machen. Diese Band gastiert jetzt regelmäßig da und die ganzen Lugauer, also ich nicht mehr, weil ich ja nicht mehr da wohne, aber der Club, der noch wohnt, die fahren dann immer überall
in
England zu den Konzerten und werden von Wedding Present dann extra begrüßt
und
so. Und die spielen jetzt auch wieder im September und das ist eine schöne Geschichte.
Ja, das ist ja abgefahren. Das heißt, ihr habt quasi einen nachhaltigen Einfluss ausgeübt auf dieses kleine Dorf, das
absolut
jetzt immer noch so wie bei Asterix und Obelix so eine kleine Speerspitze darstellt.
Und man darf nicht vergessen, in der jetzige Gaststättenleiter hat in den 90er Jahren da fast die gesamte amerikanische Hardcore-Szene dahin geholt und von Slapshot bis wie die alle hießen, ich bin da Hardcore-mäßig nicht so, aber da sind ganz viele und wir haben auch ganz viele Bands hingeholt, Crime in a City Solution, Depp Jones, die Band von Bella B., dann haben da gespielt und Napalm Beach und was nicht alles. Also als die Wende dann kam, dann war ja alles möglich.
Ja, ne? Da war noch fettes Brot, war ja auch nach der Wende, kurz danach, oder?
Fettes Brot war auch nach der Wende und das war ja eine gewisse Zeit des relativen sozialen Friedens, würde ich mal sagen, relativ, und wo die Leute noch da waren und noch nicht abgewandert sind, und da gab es unheimlich viele Leute, die immer noch da blieben und wo es auch immer voll war.
Mhm.
Und irgendwann ab 94 war es dann, ging es dann schlagartig abwärts, 95 so.
Ja, und das jetzt sind wir mitten wieder in diesem Problemfeld, das wir vorhin schon abgesprochen, angerissen haben oder über das wir vorhin schon kurz sprachen. Es gibt in der Tat so einen Abfluss, möchte ich fast sagen. Also beziehungsweise es gibt so eine Bewegung, die immer noch nicht aufgehört hat, nämlich vom Dorf weg in die Stadt. Also in den ländlichen Gegenden, sowas wie Lugau heutzutage nochmal zu erfinden, würde sich kaum lohnen, weil dann wirklich entweder kommen sie wieder aus der Stadt rausgefahren, dann geht's, aber in den Gegenden selber ist ja kaum noch was los.
Ja,
traurigerweise. Wäre durchaus auch eine Idee, diese Gegenden wiederzubeleben mit ähnlichen Clubs und Clubveranstaltungen. Wie wichtig war das für die weiterführende Geschichte jetzt, dass du dich nochmal beschäftigt hast mit dieser Doku? Denn du arbeitest ja jetzt gerade quasi an der Fortführung.
Ja, ich arbeite an der Fortsetzung. Genau, entschuldige. Das, was mich da interessiert hat an Anton Kummer, war, er hatte ja um es jetzt mal auf die Geschichte runterzubrechen, er hatte ja praktisch die innere Freiheit, aber nicht die äußere in der DDR. Und jetzt hat er praktisch die innere und die äußere Freiheit.
Ja.
Und wie funktioniert das eigentlich? Wie kann er damit umgehen? Und ja, und es wird sehr obskur auch nochmal. Ein bisschen, es wird von der Sprache ja ein bisschen erwachsener, nicht mehr ganz so bollerig, schon noch grob, aber die Sprache ist schon, er reflektiert natürlich ganz anders als in jungen Jahren. Und dann macht er eigentlich obskure Jobs, ist erst in West- und Ostberlin und dann in der westdeutschen Provinz, dann geht er wieder zurück und hat ziemlich viele obskure Begegnungen und es gibt nicht mehr ganz so viele Figuren und es spielt nur in einem Jahr.
Ja, aber es ist natürlich eine interessante Phase, gerade dieser Moment, der dann für viele Bürger aus dem Osten bedeutete, jetzt hat sich hier wirklich, jetzt ist der War, ist die Mauer weg. Und jetzt kann ich da auch mal rüberfahren und mir Sachen angucken, die ja dann auch nicht immer zu 100%, also mal damals hatte man ja vielleicht den Grundgedanken, da fahre ich rüber, da ist dann wirklich alles schön und so. Das ist
aber bei dem Totenblick
auch nicht so. Ja.
Aber es ist ja so gewesen, bei mir war es auch so ein bisschen, der Westen war ja was ganz Tolles.
Ja.
Ne? Da musste man hin und da wird jetzt alles gut sein.
Ja.
Ne? Und da empfangen mich alle mit offenen Armen. Ja. Aber das ist dann nicht immer so wahr. Ne? Das musste man erstmal dann verkraften, weil viele waren ja gleich skeptisch.
Ja, ja.
Westen scheiße.
Und die Ossis waren Schmuddelkinder so ein bisschen.
Genau,
ja.
Und auf der anderen Seite genauso. Und bei mir war es eben so, ich war erstmal offen und wollte wissen, oder Anton auch, wie ist denn der Westen? Und sind doch alle in Ordnung und alles ist gut. Jetzt sind wir ein Volk und bla. Ja, aber das, dann muss er sich die Hörner abstoßen. Und das wird zum Teil auch ziemlich tragisch und auch lustig und
sehr gut. Und der Titel wird Düsterbusch-Städteleit 2 sein, weiß ich noch nicht. Wie weit bist du denn immer mit dem Ding?
Na, ich bin so kurz über die Hälfte und ein bisschen mehr schon und Düsterbusch-Städteleit 90 habe ich jetzt erstmal mit CA
Arbeitstitel.
Oder Anton im Wunderland. Das wird beides nicht so sein, aber irgendwie sowas.
Ja, aber es ist gut. Also ich bin jetzt schon total gespannt drauf, weil mich das interessiert, wie es weitergeht mit Anton Kummer im Jahr 1990. Was passiert, wenn die, das finde ich auch ein interessanter Gedanke, wenn die innere Freiheit quasi schon da ist, eine äußere Freiheit dazukommt. Zu viel Freiheit kann ja auch manchmal gefährlich sein oder verwirrend. Also wird's spannend. Gibt's denn jetzt schon Reaktionen auf den Film? Haben den schon Leute gesehen oder ist das jetzt noch, ist es die? Also
die Redaktion, du meinst jetzt Presse?
Oder so Leute, die da mitgemacht haben vielleicht auch.
Ach so, die da mitgemacht haben, genau. Die sind alle relativ begeistert. Also es ist ja auch wirklich, muss ich sagen, schön dem Regisseur und der Dramaturgie sehr gut gelungen, da wirklich was Emotionales zu schaffen. Ja. Nicht nur was Retrospektives, sondern auch was für heute gilt. Und eigentlich sind wir alle bis jetzt sehr zufrieden, muss ich sagen.
Sehr schön. Ab Sonntag oder Samstagnacht, um genauer zu sein, läuft die Doku Lugau City Lights auf Arte und ist dann auch noch ein paar Wochen in der Mediathek abrufbar.
Eine leider nur.
Eine Woche bitte. +7, Arte +7 heißt.
+7, genau. Ja.
Man kann das dann im November nochmal in der Wiederholung gucken, im MDR. Ja.
Genau.
Ansonsten aber einfach ab Samstag regelmäßig mal in der ARD, in der Arte Mediathek vorbeigucken.
Richtig.
Und da Lugau City Lights anklicken. Wir verlosen jetzt nochmal das Originalbuch, das quasi den fiktionalen Stoff nochmal anbietet, Düsterbusch City Lights von Alexander Kühne. Wenn ihr das gewinnen wollt, schreibt uns eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Lugau. win@fluxfm.de mit dem Betreff Lugau. Wer Glück hat, kriegt von uns ein Exemplar zugeschickt. win@fluxfm.de ist die richtige Adresse. Und dann gibt es noch eine kleine Party, hast du gesagt?
Ja. Ja, es gibt eine Party und zwar am Freitag, die allerdings schon ziemlich voll ist.
Ja.
Und da muss man sich anmelden. Mhm. Natürlich geht das auch umsonst, weil Arte hat uns erlaubt, den Film vorher zu zeigen,
ja,
öffentlich, damit den alle mal sehen, das Team und die ganzen Leute, die damals waren. Und es wird ein sehr schönes, rauschendes Fest, glaube ich, weil da sehr viele Leute kommen.
Wo müsste man sich da anmelden, wenn es noch funktioniert?
LCL@wilde-stein.de.
Ja, sehr
falls
gut.
Man da noch.
Ja, jetzt sagen wir es auch nicht nochmal. Jetzt kommen schon nur noch die, die ganz gut aufgepasst haben, durch. Und schaffen es vielleicht noch auf der Liste. So 5, 6, 7, 8, 9 Plätze werden noch frei sein.
Ja, aber es
für die Voraufführung. Ja, es wird eng. Ist aber auch richtig so. Ich würde fast sagen, wir verabreden uns für den Herbst, wenn der zweite Teil fertig ist. Düsterbusch 90.
Naja, im Herbst wird es noch nicht, wird erst eher im Frühjahr fertig sein. Aber dann auf jeden Fall. Vielen Dank,
Vincent. Ich mache hier richtig Druck.
Ja,
aber dann im Januar spätestens.
Morgen.
Schreib.
Morgen vorbei.
Geh jetzt mal nach Hause und schreibe. Alexander Kühne war bei mir im Studio. Und weil sein alter Ego Kummer heißt, im Düsterbusch City Lights Roman habe ich jetzt hier nochmal den Herrn Brummer, beziehungsweise Brummer heißt er ja nur bei Kraftklub, den Herrn Felix Kummer von Kraftklub auf dem Plattenteller mit 9010. Das ist ein Lied, das dir auch gefallen könnte. Denke ich mir mal. Also nicht nur wegen des Kummernamens. Danke, Alexander Kühne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay, vielen Dank, Winston. War sehr nett.